willkommen zu dem Seminar. Kein Plan. Wie weiß ich, was Gott von mir will? Diese Frage, was will Gott von mir oder was ist Gottes Wille in meinem Leben, ist eine der meistgestellten Fragen, die zumindest ich bekomme im Reisedienst und auch zu Hause bei Bibelschülern. Und es ist nur gut, dass wir die Frage stellen, weil Gott hat einen Plan. Albert Einstein, der war ja auch nicht ganz dumm, der hat mal gesagt, ich möchte den Willen Gottes erkennen, alles Übrige ist Detail. Wenn ich den Willen Gottes erkenne, dann ist alles andere nur noch Detail. Und darum geht's. Nun, wie führt Gott? Und ich habe für diese circa dreiviertel Stunde 7 Punkte. Die 7 Punkte sind auch auf der Leinwand drauf. Können sich dann mit und mit dazu schreiben. Bei den ersten Punkten werde ich sehr wenig Zeit aufbringen. Nicht, weil sie weniger wichtig sind, sondern weil sie offensichtlicher sind. Und für die späteren werde ich ein bisschen mehr Zeit aufwenden, weil sie oft ein bisschen mehr Verwirrung stiften. Also, wie weiß ich, was Gott will? Punkt Nummer 1. Ich weiß es durch seinen generellen Willen, offenbart in seinem Wort der Bibel. Die Bibel gibt uns keine Technik, wie wir den Willen Gottes erkennen, aber die Bibel verspricht uns, dass wir von Gott geführt werden. Und deshalb ist es so entscheidend, die Bibel, das Wort Gottes, zu lesen, zu studieren, zu kennen, damit ich meine Gedanken fülle mit Gottes Gedanken. Wisst ihr, es gibt eigentlich, muss ich ehrlich sagen, nur einen oder den Hauptgrund, warum ich die Bibel lese, ist nicht, damit Gott zufrieden ist mit mir, auch nicht, damit ich meine stille Zeit mache. Der Hauptgrund, warum ich die Bibel lese, ist der, ich möchte meine Gedanken füllen mit den Gedanken Gottes, damit ich ein bisschen mehr lerne, so zu denken, wie Gott denkt. Darum lese ich die Bibel. Psalm 119 ist dieser berühmte Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, sein Wort zeigt mir den Weg. Durch sein Wort erkenne ich, was er von mir will. Und das Wort Gottes kann übrigens mit nichts ersetzt werden. Mit keinem Buch, keinem Video. Wir brauchen Gottes Wort. Es ist der erste und wesentlichste Punkt. Damit genug, weil ich glaube, es ist offensichtlich. Aber wisst ihr, das Problem ist wieder das, jeder von, oder die meisten von uns würden sagen, ja Hans-Peter, das stimmt durchaus, die Bibel hilft uns, Gottes Willen zu erkennen, aber nur ein Problem, wir lesen sie nicht. Und wenn wir sie nicht lesen, dann reden wir eigentlich umsonst. Ich persönlich lese sie viel zu wenig. Ich muss sie oft lesen, weil ich ja Vorträge halten muss. Aber oft lese ich sie nicht, nur weil ich Gott erkennen will. Bin oft viel zu faul. Und wenn ich es tue, erlebe ich immer wieder, es ist doch das Beste. Gerade vorgestern war ich auf einem Berg alleine, habe Urlaub gehabt und habe nur am Berggipfel eine Stunde nur meine Bibel gelesen. Es hat wieder so gut getan. Ich möchte euch wieder einfach ermutigen, lies sie, deine Bibel. Zweitens, wie führt Gott? Zweiter Punkt, in und durch unsere Lebensumstände. Das ist kein besonders geistlicher Punkt, aber ein sehr praktischer. Wenn wir das ignorieren, werden wir oft übergeistlich. Was meine ich damit? Gottes Willen für dein Leben ist eigentlich, ich würde sagen, zu 80-90% vorgegeben durch das, wer du bist. Wenn du zum Beispiel ein Mann bist, du wirst nie Kinder bekommen. Das ist vorherbestimmt. Es wird dir nicht gelingen. Das heißt, allein die Tatsache, ob ich Mann oder Frau bin, hat unheimlich viel damit zu tun, wie mein Leben abläuft. Dein IQ, dein Intelligenzquotient, dein EQ, dein emotioneller Quotient, hat unheimlich viel damit zu tun, wie du leben wirst. Das sind ganz praktische Dinge, aber es ist gut, sie zu erkennen. Deine Gaben, deine Interessen, deine Talente tragen enorm viel dazu bei, was du einmal tun wirst. Deine Persönlichkeit, ob du dominant bist, ob du ein Nachfolger bist, ob du zielorientiert bist, ob du personenorientiert bist, hat wahnsinnig viel damit zu tun, was du einmal tust, was Gottes Wille für dein Leben ist. Missachte das nicht. Das klingt nicht geistlich, ist aber unheimlich praktisch. Woody Allen hat einmal gesagt, 85% of life is just showing up. 85% vom Leben besteht nur darin, da zu sein. Und dann hast du ein bisschen einen Raum zur Kreation. Enorm viel ist vorgegeben. Dürfen wir nicht vergessen. Dritter Punkt, wie führt Gott? Er führt durch gesundes, logisches Denken und Überlegen. Manchmal ein bisschen trinken. Gott hat uns Menschen einen Verstand gegeben, und der will gebraucht werden. Ich habe Probleme damit, wenn Christen sagen, na, nicht zu viel denken, nicht zu viel Intellekt, wir müssen auf Gott hören und so weiter, als ob der Verstand ein Feind des Christen wäre. Das ist absoluter Blödsinn. Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir gebrauchen sollten zum Maximum, was geht, was wir rausholen können. Im Sprüche 3, Vers 5 steht zwar, vertraue auf Gott und so weiter und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das heißt, du sollst dich nicht alleine auf den Verstand stützen, aber du sollst ihn gebrauchen. Es gibt neben dem Verstand noch andere Fakultäten, die uns helfen zu entscheiden, aber der Verstand ist unheimlich wichtig. Gebrauche dein Denken. Gott leitet auch durch Gefühle. Aber ein Problem ist, wenn die Gefühle unsere Gedanken leiten. Generell ist es gesünder, wenn unsere Gedanken unsere Gefühle leiten. Das ist generell auf der sicheren Seite. Also durch unser logisches, gesundes Denken und Überlegen. So führt Gott. Weil Gott hat es so gemacht. Und mach es ja nicht weniger geistlich. Es ist unheimlich wichtig. Viertens, wie erkennen wir, was Gott will? Viertens, durch Ratschläge von gottesfürchtigen Brüdern und Schwestern. Es ist ein tiefes Geheimnis. Gott redet nicht nur zu dir, er redet auch durch dich. Vergiss das nicht. Wir alle glauben mehr oder weniger, dass Gott zu uns reden kann, auch durch andere Menschen. Aber du bist auch ein anderer Mensch. Und sehr oft spricht Gott durch dich, in einem persönlichen Gespräch, in einer Andacht, in einer Predigt, was immer das ist dann, ist ja egal. Aber er gebraucht deinen Mund, um seine Worte zu reden. So funktioniert es im Reich Gottes. Wenn ich jetzt sage, wir sollen auf andere hören, heißt das nicht, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, jetzt frage ich 10 Leute und dann mache ich Plus- und Minuspunkte und dann kommt das Richtige oder Falsche raus. Sondern was ich damit meine ist, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst und du bist nicht sicher, was es ist, dann geh zu 1, 2, ich würde sagen maximal 3 gottesfürchtigen Brüdern und Schwestern und frag sie, was sie tun würden in deiner Stelle. Und im Sprüche 12, Vers 15 lesen wir, der weise Mensch hört auf Rat. Der weise Mensch gibt nicht Rat, du bist weise, wenn du auf Rat hörst. Und du bist ein Tor, wenn du nicht auf Rat hörst. Also auf Rat hören ist eine Art und Weise, wie Gott führt. Ganz praktisch. Ich habe immer Bedenken, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter wenig oder keine Fragen stellt. Wenn er mich nie um Rat fragt, da habe ich Bedenken. Entweder er weiß alles, was ich bezweifle, oder er ist nicht interessiert, was noch schlimmer ist. Wenn du um Rat fragst, zeigst du, du bist interessiert am Willen Gottes in deinem Leben. Frag um Rat. Frag deine Eltern, auch wenn sie nicht unbedingt gläubig sind. Frag deine Eltern. Es ist sehr wichtig, das zu tun. Oft in Beziehungen, in Geldangelegenheiten, in Zukunft. Ehre Vater und Mutter, damit es dir wohl ergehe. Das erste Gebot mit einem Versprechen. Damit es dir wohl ergehe und ein langes Leben hast. Fünftens, wie führt Gott? Und da brauche ich jetzt ein bisschen länger, weil das wird oft missverstanden. Gott führt, indem du das tust, was du gerne tun möchtest. Tu das, was du gerne tust. Das ist sehr wahrscheinlich der Wille Gottes. Warum sage ich das? Früher ging es mir so, und ich treffe heute immer wieder Christen, die genau gleich denken, die so denken. Die sagen, ja, ich würde ja das und das als Christ jetzt gerne tun, aber ich weiß nicht genau, ob Gott das auch will. Und junge Leute kommen oft um Rat und sagen, ja, ich will das tun, aber was will Gott von meinem Leben? Und wenn junge Leute mich fragen, was will Gott von mir, dann frage ich sie immer eine Frage zurück. Was willst du von deinem Leben? Lass mal den Willen Gottes ganz beiseite. Ich frage dich jetzt ganz persönlich. Ich nehme an, viele von euch fragen nach dem Willen Gottes. Ich frage dich jetzt persönlich, was willst du tun mit deinem Leben? Wenn du diese Frage beantworten kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du jetzt weißt, was Gott von dir will. Weil du weißt, was du willst. Denn seht ihr, zwischen den beiden Dingen, Gottes Willen und meinem Willen, muss kein Unterschied sein. Ein Schlüsselvers, der mich schon Jahrzehnte begleitet jetzt in der Führung, wie Gott mich führt, ist Psalm 37, Vers 4. Da lesen wir, Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Übrigens, dieses Wort Lust ist am besten übersetzt mit dem Wort Spaß. Manche sagen, in der Bibel steht nie Spaß. Das stimmt nicht. Das Wort ist nicht gut übersetzt. Spaß kommt am nächsten. Habe Spaß mit deinem Gott oder freue dich an Gott. Dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Es gibt hier zwei Auslegungen von diesem Vers, eine falsche und eine richtige. Die falsche ist die, die sagt, wenn du dich an Gott erfreust, kannst du beten, was du willst, du bekommst alles. Das ist falsch. Die richtige ist die, wenn du Spaß, Freude, Lust an deinem Herrn hast, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Das heißt, er legt seinen Wunsch auf dein Herz. Das heißt, das, was du willst, ist das, was Gott will, weil Gott hat dir diesen Wunsch auf dein Herz gelegt. Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Du wirst begehren, was Gott begehrt. Warum? Weil du Spaß hast mit dem Herrn, mit Gott. Das heißt, wenn ich Spaß habe mit Gott, wenn ich mich an seine Gegenwart erfreue, dann muss ich mich eigentlich fragen, was will ich? Wonach sehne ich mich? Denn das ist der Wille Gottes in deinem Leben. Denn er legt seinen Wunsch auf dein Herz. Wie sieht das nun ganz praktisch aus? Ich mache den Vortrag übrigens öfter, falls du ihn schon mal gehört hast, kannst du wieder gehen. Aber wir vergessen sowieso so viel. Ich bin immer selber überrascht, was ich da wieder geschrieben habe. Aber darum habe ich dieselben Beispiele, tut mir leid. Und ich rede auch dauernd von meinem Leben, aber es ist das Einzige, was ich habe. Zum Beispiel eine Entscheidung. Ich reise sehr viel. Ich bin jetzt in Eitlingen, in 3 Tagen bin ich in der Mongolei, darf ich in 4 Gefängnissen predigen, dann bin ich in England, dann bin ich in Amerika, dann in Israel, viele verschiedene Länder. Und ich bekomme sehr viele Anfragen, oft viel mehr, als ich annehmen kann, was mir oft leid tut. Aber jetzt angenommen, ich habe 3 Einladungen, eine nach Schottland, eine nach Deutschland, eine nach, was weiß ich, Italien. Und jetzt alle, es ist ja nicht Sünde, in Italien zu predigen. Nicht mal in Schottland, in Deutschland auch nicht. Ist ja alle drei Dinge sind ja okay, soweit ich das beurteilen kann. Aber jetzt ist die Frage, Gott, wo willst du, dass ich hingehe? Das ist ja die Frage. Nicht, wo wollen die Menschen mich haben? Gott, wo willst du, dass ich hingehe? Und wisst ihr, wie ich mich meistens entscheide? Ich gehe meistens dahin, wo ich am liebsten hingehe. Das kann ich gar nicht so erklären. Es ist eher ein Gefühl. Denke ich mir, Schottland, ja, nicht so schlecht. Italien ist auch ganz warm, aber Deutschland, fahren wir auf Deutschland. Das kann ich gar nicht so erklären, ich weiß nicht. Aber ich vertraue da, Psalm 37, Vers 4, dass Gott mir seinen Wunsch auf mein Herz legt und ich dann dahin fahre, wo er mich haben will. Denn seht ihr, wenn auch die Bibel uns sagt, den generellen Willen Gottes offenbart, ich habe nirgends in der Bibel gelesen und du, Hans-Peter Reuer, fahre zu Pfingsten 2009 nach Eitlingen, steht nirgends in der Bibel und trotzdem bin ich hier. Warum? Weil Gott uns Dinge ans Herz legt. Oder oft am Dauernhof, wir haben gut 20 Mitarbeiter, super Leute. Und oft wollen 3 Leute jetzt eine Position haben und alle 3 sind liebe Leute. Ich kann aber nur einen nehmen. Und da ist wieder die Frage, Gott, wen willst du hier haben? Denn nicht, wenn ich hier haben will, ist so entscheidend, wen willst du hier haben? Und irgendwie mache ich es da wieder so. Ich habe eine Mitarbeiterin, die Maya, und wir gemeinsam schauen uns das an und irgendwie, ich glaube, den sollten wir nehmen. Ich weiß nicht warum. Ich vertraue darauf, dass Gott mir seinen Wunsch auf mein Herz legt. Natürlich, ich muss ja einen Zusatz sagen, das Gefühl alleine darf nie die Basis deiner Entscheidung sein. Du kannst dich völlig wohlfühlen und etwas völlig Falsches tun. Na, ein blödes Beispiel. Angenommen, du sagst, ein Missionar macht dir einen Vortrag und sagt, ich arbeite mit Kindern in Brasilien oder in Indien und wir brauchen da Geld, aber wir haben kein Geld, da können wir nicht helfen. Und du denkst dir, oh, ich möchte unbedingt helfen. Und dann betest du, aber Gott, ich habe kein Geld. Gott, soll ich die Bank ausrauben oder nicht? Zeig mir bitte deinen Willen, denn die brauchen Geld. Was ist dein Wille in dieser Situation? Das brauchst du gar nicht zu beten, weil im generellen Willen Gottes steht bereits drinnen, du sollst nicht stehlen. Und darum ist das keine Option. Das heißt, oder wie ich es halt immer wieder erlebe, auch mit Mädchen und Burschen, und er liebt sie also sehr und dann will er halt doch mal mit ihr ins Bett und so und dann, ja, er liebt mich ja wirklich und heiraten will er mich auch und so weiter. Und dann kommt es so weit und dann wird sie schwanger und dann geht es oft auseinander. Ich habe einen Vorteil für den meisten von euch, ich bin älter als du. Man erlebt mehr, wenn man alt wird. Das ist mein einziger Vorteil, sonst gar keiner. Viele von euch Jungen sind viel gottesfürchtiger als ich. Ihr seid viel gläubiger als ich. Aber eins habe ich vor euch, ich bin älter als du. Das ist mein einziger Vorteil. Und da siehst du mehr. Du hast mehr erlebt. Und dann frage ich das Mädchen oder... Ja, warum bist du mit ihm ins Bett gegangen? Ja, irgendwie hat mir mal eine gesagt, ich wusste, es ist Gottes Wille und es ist okay. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich verstehe das schon. Das Gefühl und alles kann ich vollkommen verstehen, dass du das getan hast. Ich bin auch der Letzte, der dich verurteilt, habe selber gemacht. Aber es ist nicht Gottes Wille. Denn Gottes Wille ist ziemlich klar in der Bibel. Ein Mann, eine Frau. Und so weiter. Seht ihr, wir dürfen das Gefühl nicht als alleinige Basis machen, aber wenn ich etwas im Willen Gottes tue und ich 3 Entscheidungen habe, dann vertraue ich darauf, dass er mir seinen Wunsch auf mein Herz legt. Und seht ihr, ich bin auch zum Schluss gekommen, Gott führt nicht so, dass er dir jeden Schritt sagt, so auf die Art, so 2 Schritte nach vor, ja, ein bisschen rechts rüber, zurück, links, ja genau, nach vor. So führt Gott nie in der Bibel. Gott führt eher wie Karte und Kompass. Er gibt dir eine generelle Richtung an. Die Bibel nennt das eine Vision. Eine generelle Richtung gibt er dir und der folgst du nach. Und auf diesem Weg fällst du, stürzt du, stehst wieder auf, verirrst dich, kommst wieder zurück und du bleibst aber letztlich in dieser Richtung. So führt Gott viel mehr. Also nicht wie so ein Navigationssystem, links, rechts und so weiter, sondern eher wie ein Kompass. Da gibt es einen super Vers, den sage ich nur euch. Der steht im Jeremia. Ah nein, im Jesaja ist er. Jesaja 30, Vers 20. Da steht ein Vers, der hat mir sehr gefallen da. Jesaja 30, Vers 21 ist es. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, den geht. Der hat mir gefallen, wisst ihr warum? Da steht hier, wir gehen, und wenn ich zur Linken abbiege oder zur Rechten, dann wirst du eine Stimme hinter dir hören, die sagt, geradeaus, mein Freund, du gehst falsch. Dies ist der Weg. Und seht ihr, ich bin ja Skilehrer. Ich habe ja, was weiß ich, 30 Jahre schon, ich weiß nicht, wie viele tausend Leuten ich Skifahren beigebracht habe. Und oft habe ich Privatunterricht gehabt. Und da fährst du mit einem alleine. Und dann habe ich ihm beigebracht, was er tun soll, so halbwegs. Und dann sage ich so, jetzt fährst du vor mir, ich fahre hinter dir und du machst genau das, was ich dir gesagt habe. Und dann macht er das und ich bin hinter ihm, fahre immer hinter ihm bis runter, bis ins Tal. Und dann unten sagt er, wo warst du? Und ich sage, ich war immer hinter dir. Hat er gesagt, habe ich gar nicht gemerkt. Und ich sage, ich weiß, weil du hast alles richtig gemacht. Wenn der Skifahrer vor mir alles genauso macht, wie ich ihm gesagt habe, merkt er gar nicht, dass ich da bin. Aber wenn er einen Fehler macht, dann spürt er den Stock auf dem Knie oder auf der Schulter oder irgendwo oder auf dem Kopf. Wenn er falsch geht, dann merkt er, dass ich da bin. Solange er es richtig macht, merkt er es gar nicht. Und genauso ist es mit Gott. Solange du mit Gott auf dem Weg Gottes unterwegs bist, merkst du gar nicht, dass er da ist. Aber geh links oder rechts. Mir sagen manchmal Leute, ich habe Gott noch nie reden gehört, Gott kann, glaube ich, gar nicht reden, Gott redet nie zu mir. Sage ich, ich wette mit dir heute, dass heute Nacht Gott mit dir redet, mache ich mit dir auch. Ich kann dir versprechen, dass Gott heute mit dir redet. Ganz einfache Übung. Du gehst an einen Platz, musst ein paar Typen finden, gibt es ja sicher ein paar, die wissen, wo man Drogen kaufen kann. Kaufst ein paar Drogen, brauchst halt ein bisschen Geld, vielleicht stiehlst von deinen Eltern ein bisschen Geld. Dann kaufst du dir Drogen und dann gehst in die Schule und versuchst sie an Teenager zu verkaufen. Ich kann dir eins versprechen, auf dem Weg zur Schule wirst du die Stimme Gottes hören. Gott wird dir sagen, nicht links und nicht rechts, geradeaus, mein Freund. Du wirst Gott hören. Und zwar, wenn wir links oder rechts abbiegen. Wie spricht Gott? Punkt Nummer 6. Gott spricht zu uns, während wir beten. Ein Weg, wie in der Bibel Gott immer wieder zu den Gläubigen gesprochen hat, ist, während sie beteten. Gebet ist ja nicht eine Einwegkommunikation, das glauben wir manchmal, mir kommt es manchmal auch so vor. Sondern Gebet ist ein Dialog, ein Zweiwegkommunikation. Wir reden und Gott antwortet. Und das Interessante in der Bibel ist, dass Gott in der Bibel oft zu seinen Leuten redet, während sie beten. Ich gebe euch nur zwei Beispiele aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 10. Da redet Gott zum Beispiel zu Petrus. Petrus, der hat zwar gepredigt zu Pfingsten, dass das Evangelium für alle da ist, für Juden und Heiden, aber zu den Heiden wäre er nie gegangen. Er hat zwar gepredigt, aber getan hat es nicht, hat sich bis heute nichts geändert. Vieles, was wir predigen, tun wir nie. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 9, er weigert sich immer noch, zu den Heiden zu gehen, zu den Nichtjuden. Da bekommt er eine Vision, während er betet. Ich lese euch nur zwei, drei Verse vor. Apostelgeschichte 10 und Vers 9. Am folgenden Tag aber, Während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Zu Mittag ist er aufs Dach gegangen und die haben Flachdächer übrigens, gell? Er musste sich nicht anseilen oder so. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Übrigens, falls du beim Beten mal hungrig wirst, kein Problem, Petrus ist auch so gegangen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Vision über ihn und dann sah er eine wilde Vision. Gott sprach zu ihm durch diese Vision. Ist jetzt egal. Der Punkt ist der, während Petrus betete, konnte Gott zu ihm reden. Auf der anderen Seite war der Cornelius, das war dieser römische, dieser Heide. Da lesen wir in Kapitel 10, Vers 30. Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht da, 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 da. Und dann sprach Gott durch diesen Engel zu ihm oder durch diesen Botschafter. Das heißt, während Cornelius betete, konnte Gott zu ihm reden. Und nicht nur in der ersten Gemeinde hat das Gott so gemacht, bis heute. Und ich muss ehrlich sagen, wenn Gott zu mir persönlich redet, durch seinen Heiligen Geist, durch die feine Stimme seines Geistes, dann ist es zu 90%, während ich bete. Das geschieht nicht allzu oft, 3-4 Mal im Jahr, wo ich ganz genau weiß, es ist Gott. Oft muss ich ehrlich zugeben, da bete ich zwar und dann bekomme ich Gedanken, aber ich denke mir, ist es von Gott? Ist es nur von mir? Ist es von jemand anders? Und ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ab und zu, da brauche ich niemand fragen. Ich weiß, es ist von Gott. Aber es ist fast immer dann, wenn ich bete. Weil das Gebet öffnet den Kommunikationskanal zwischen Gott und Mensch. Und Gott ist freier zu reden und wir sind freier zu hören. Eine Sache, wenn du Gott noch nie reden gehört hast, das kann durchaus sein. Vielleicht bist du sogar zynisch darüber, dass du sagst, Gott reden, lächerlich, so ein Blödsinn, das ist nur Einbildung. Wenn du das sagst, dann glaube ich, etwas über dich zu wissen, auch wenn ich sonst nichts weiß. Du verbringst nicht viel Zeit im Gebet. Denn es ist eine Tatsache, dass Gott redet, während wir beten. Und Gebet ist nicht nur ein Ritual, wo man Hände faltet und Augen schließt und Hochdeutsch redet. Gebet ist ein ganz normales Reden. Darum mein erstes Buch eigentlich oder mein zweites, nach dem Amen bete weiter, rede weiter. Amen ist nicht Punkt, rede einfach mit Gott. Den ganzen Tag über, bleib mit ihm in Verbindung, ganz bewusst. Du denkst ja sowieso was, dann red mit ihm. Forme deine Gedanken um in ein Gespräch, in das Gespräch mit dem Gegenüber, mit Jesus Christus. Und es eröffnet dir die Möglichkeit, ihn öfter und leichter zu hören. Wisst ihr, was interessant ist? Im ganzen Neuen Testament, im Alten Testament ist es anders, im Neuen Testament liest du kein einziges Mal, dass ein Christ oder ein Mensch gebetet hätte: Gott, zeig mir deinen Willen, kein einziges Mal. Gott, führe mich, kein einziges Mal. Einmal ist eine Ausnahme in der Apostelgeschichte 9, aber das ist auch nur in ein paar Übersetzungen, beim Paulus, Saulus vielmehr. Aber wisst ihr, was geschah im Neuen Testament? Während die Menschen beteten, wurden sie geführt. Sie beteten nicht um Führung, sondern sie lebten mit Jesus. Und indem sie mit Jesus lebten, wurden sie geführt. Und das ist der Schlüssel. Wir heute wollen nicht mehr mit Jesus leben, dafür haben wir keine Zeit mehr. Und darum beten wir da und führe mich, führe mich, führe mich. Und er sagt, ja, leb halt mal mit mir, dann siehst du, wo ich hingehe. Ist auch interessant, in Johannes Kapitel 12, da sagt Jesus, wo ich bin, da wird mein Jünger sein. Wir beten ja meistens umgekehrt in der Früh. Herr Jesus, ich habe einen guten Plan heute und es wäre nett, wenn du mit mir mitkommen würdest. Wo ich bin, Herr, da sollst auch du sein. Ich bin der Herr, Jesus, du bist der Diener, hilf mir ein bisschen, es wird heiß. Jesus sagt ganz umgekehrt. Er sagt, mein Freund, wo ich bin, da wird mein Diener sein. Wenn du mit mir lebst, dann weißt du, wo ich hingehe und du gehst mit mir mit. So ist Führung. Interessant, die haben nie um Führung gebetet, aber sie wurden immer geführt. Hab super gefunden, Eidlinger Schwestern, die das, dieses Bücherding da gemacht haben. Ein Gebet von Amy Carmichael. Mir wird immer mehr die Wahrheit bewusst, dass es unendlich viel wichtiger ist, zu wissen, wie man beten muss, als zu wissen, wie man arbeiten muss. Denn Arbeit, für die nicht gebetet wird, kann nichts für die Ewigkeit bedeuten. Wir haben erfahren, dass das Gebet nicht nur ein heiliger Trost und ein Ventil unserer Gefühle ist, sondern eine Kraft, durch die Gottes Macht zum Einsatz kommt. Es ist eine Kraft, durch die Gott zu dir reden kann. Gott spricht, während Menschen beten. Dann noch ein letztes. Wie redet Gott? Und zwar durch Träume und Visionen. Gott spricht nicht nur durch sein Wort zu uns. Gott spricht nicht nur durch andere Menschen, nicht nur durch Umstände, nicht nur durch die Herzensanliegen, die er uns gibt. Gott spricht auch zu uns durch Träume und Visionen. Das frage ich immer. Darf ich mal bitte fragen, wie viele von euch haben Gott auf die ein oder andere Weise schon reden gehört durch einen Traum oder eine Vision? Kann ich mal Hände sehen? Ja, sind sicher, ich schätze mal 100. Das heißt, es ist nicht die Norm, aber es kommt immer wieder vor. Gott spricht durch Träume und Visionen. Nur ein paar Sachen dazu, weil da viel Verwirrung ist. Die Verwirrung ist die, dass manche sagen, ja, Gott redet immer zu uns durch Träume und Visionen. Das ist falsch. Das ist weder biblisch, noch ist es Realität. Realität ist, in der Bibel hat Gott ab und zu Menschen durch Träume und Visionen geredet. Und heute in der Gemeinde Jesu redet er ab und zu durch Träume und Visionen. Es ist wichtig, dass wir immer bei der Wahrheit der Bibel bleiben. Nicht etwas hineininterpretieren, was nicht da ist. Sonst sind wir dauernd enttäuscht. Ich treffe Christen, die sagen, ja, Gott redet zu allen, aber zu mir redet er nie. Was er oder sie damit meint ist, ich habe noch nie einen Traum gehabt oder eine übernatürliche Vision, ich bin so stinknormal. 99% aller Gläubigen in der Bibel haben stinknormal gelebt. Das waren die Ausnahmen mit den Träumen und Visionen. Und so ist es bis heute geblieben. Aber es gibt sie immer wieder. Seht ihr, eine Vision ist etwas Wichtiges, eine Richtlinie. Im Apostelgeschichte 2, Vers 17, ich lese euch den vor. Das ist, was der Petrus gepredigt hat, genau zu Pfingsten, heute vor 2000 Jahren ungefähr. Apostelgeschichte 2, Vers 17, da zitiert Petrus einen Alttestament-Propheten. Und da sagt er den Joel: Es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alle Menschen, Juden und Griechen. Gepredigt hat es, geglaubt hat es nicht. Und auf eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Weissagen kann auch mit Predigen übersetzt werden. Also schon hier haben Söhne und Töchter gepredigt und geweissagt. Und eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer werden Träume haben. Hier ist das Versprechen, dass ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, egal ob Jude oder Grieche, egal ob Mann oder Frau, eine Vision bekommen werden, wenn sie jung sind, einen Traum, wenn sie alt sind. Was ist der Unterschied? Ich glaube, eine Vision ist etwas, das in deinem eigenen Leben noch wahr wird. Ein Traum ist etwas, das erst nach deinem Leben wahr wird. Darum träumen alte Menschen, junge Menschen haben Visionen. Aber es ist so wichtig, eine Vision zu haben, eine Richtlinie für das Leben. Und das hat er uns versprochen als Paket, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wenn Christus in uns wohnt. Sprüche 29, 18 ist ein Vers, der wird so übersetzt in manchen: Wenn keine Vision da ist, verwildert dein Volk. Und wenn du keine Vision hast, verwilderst du. Du gehst du gehst nur dahin, wo geschrien wird. Da schreit einer um Hilfe, gehst dahin. Da schreit einer um Hilfe, dann gehst du dahin oder auch nicht. Aber du hast keine Richtlinie, keine Vision. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen aus der Bibel und dann von meinem Leben erzählen. Der Saulus, ich werde morgen Vormittag kurz auf den Saulus eingehen, das ist das Thema morgen. Aber in Apostelgeschichte 9, ihr kennt ja die Geschichte, geht er nach Damaskus und will die Christen einsperren. Und dann lesen wir, begegnet er Jesus. Und er fällt da hin und so weiter, vom Pferd übrigens nicht, das steht nicht da. Ich habe ihm gesagt, er fällt vom Pferd, das ist kein Pferd, aber ist ja egal. Und da lesen wir Apostelgeschichte 9, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und dann begegnet er den Hananias, den Propheten und so weiter. Und dann sagt ihm Gott durch den Hananias, Vers 15, dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen, das sind die Heiden, als auch Könige, das sind die Römer, als auch den Söhnen Israel, das sind die Juden, und ich werde ihm zeigen, wie viel er in meinen Namen leiden muss. Vier Dinge hat Paulus bekommen am Tag seiner Hinwendung zu Gott, als er überwältigt wurde von Jesus Christus. Und zwar, er wird das Evangelium den Nationen verkündigen, Griechen, er wird es vor den Römern bezeugen, er wird es vor den Juden bezeugen und er wird sehr viel leiden. Das war der Plan für das Leben des Paulus, die Vision, die er bekam, als er wiedergeboren wurde. Aber, und das ist wichtig, es dauerte mindestens 12 Jahre, bis Paulus auf die erste Missionsreise ging. 12 Jahre hat sich nicht viel getan. Er war in der Wüste ein paar Jahre. Nach 12 Jahren wurde seine Vision Wahrheit. Und weißt du was, wenn Gott dir eine Vision gegeben hat, halte daran fest. Vielleicht hast du eine Vision, irgendwo hinzugehen, irgendwas Besonderes zu tun. Kann sein, dass du auf die Pension wartest und dann du es tust. Ich wünsche mir so sehr, dass viele, heute sind ja Leute, die in Pension gehen, noch total gesund, vital. Vor 50 Jahren war es mit 60 verbraucht, jetzt fängt es erst richtig an. Ich wünsche mir, dass diese Leute, die in Pension gehen, rausgehen. Die haben so viel Erfahrung, die sind finanziell unabhängig sehr oft, haben so viel zu geben und viele sitzen nur noch zu Hause und warten auf Sterben. Das ist eine Katastrophe. Die haben so viel zu geben. Ermutigt eure Eltern, Großeltern, rauszugehen, mitzumischen. Das sind das größte Potenzial. Weil eine Vision, die Gott uns geschenkt hat, wird wahr werden, wenn wir gehorsam sind. Egal wann in unserem Leben. Es gibt viele Beispiele, ob der Josef, der Moses. Moses muss ich euch zeigen. Der war ja 40, als er 40 war, wusste er, er ist berufen, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Das kannst du in der Apostelgeschichte nachlesen. Und dann hat er aber so einen Ägypter umgebracht, hat ein bisschen einen Blödsinn gebaut und musste dann abhauen, 40 Jahre. 40 Jahre in der Wüste rumgestrolcht. Und als er 80 Jahre alt war, das ist interessant, da beruft ihn Gott und sagt, so Mose, geh wieder hin und hol das Volk. Und da sagt Mose, ich habe es doch schon mal verhaut, wieso willst du mich wieder? Und da fragt dann Mose, Herr, wie weiß ich, dass dieser Ruf von dir kommt? Und jetzt hör gut zu. Wisst ihr, was Gott dem Mose sagt? Mose will wissen, ist das dein Wille oder nicht? Und Gott sagt zu Mose, 2. Mose Kapitel 3 und Vers 12, da sprach er, ich werde ja mit dir sein. Und da sagt der Mose, das ist das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg, Sinai, Gott dienen. Das ist ein wilder Vers. Wisst ihr warum? Mose sagt, Gott, gib mir bitte ein Zeichen, dass wirklich du mich berufst, da nach Ägypten zu gehen und dich rauszuholen. Und Gott sagt, kein Problem, ich gebe dir ein Zeichen, Mose. Wenn du jetzt gehst und alles tust, was ich dir sage, dann wirst du in ein paar Jahren wieder hier sein und mich anbeten und dann weißt du, ich war's. Mose hat mir gesagt, gewaltig. Genau das habe ich gebraucht. Aber wisst ihr, so ist es sehr oft. Irgendwie weißt du, es ist okay. Dann geh einfach mal. Warte nicht, bis die große Stimme kommt. Geh! Und sehr oft, wenn du es getan hast, dann weißt du, es war Gottes Wille. Moses wusste erst im Nachhinein, nicht im Vorhinein. Auch so führt Gott. Das lehrt uns die Bibel. Und Freunde, so wie die Bibel es uns lehrt, müssen auch wir lernen zu leben. Nicht etwas draus machen, was nie hier steht, das Leute gar nie erlebt haben. Mein Beispiel noch, weißt, wir reden ja oft von der Bibel und sagen mal, ja, dieser Mose, die alten Knacker da, die haben das erlebt, aber heute funktioniert es nicht mehr so. Ich bin jetzt 47, gell? Und als ich aber so 12 Jahre alt war, 11, 12, 13, da musste ich als Schafhirte auf eine Alm. Weil meine Eltern, die hatten nicht so viel Geld, die wollten mich nicht durchfüttern über den Sommer. Jetzt musste ich da immer auf eine Alm, da zu einer Sennerin. Jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und Kühe melken und Ziegen haben wir gehabt und Schweine, alles Mögliche. War ganz nett, 3 Jahre lang. Aber in dieser Zeit habe ich die Berge lieben gelernt. Den Nachmittag hatte ich oft nichts zu tun, dann bin ich halt klettern gegangen, schon als Junge. Und habe dann Mechaniker gelernt, aber immer durchs Fenster auf die Berge geschaut und gedacht, da muss ich mal rauf wieder. Und ich bin dann Christ geworden, so mit 15 Jahren, durch einen treuen Jugendwart in unserer evangelischen Kirche in Ramsau, ganz traditionelle Gemeinde in den Bergen da, aber der hat uns von Jesus erzählt. Und so habe ich Jesus kennengelernt. Und ich weiß dann noch, ich war dann noch im Ausland, Australien, USA und so weiter als Skilehrer. Und dann habe ich einen Abenteuerclub Dachstein angefangen, eine Bergsteigerschule. Das war 1986 mit einem Freund von mir. Und ich habe echt gebetet, Herr, wenn diese Bergsteigerschule mal gut geht, dass wir leben können, nimm sie mir nicht weg und so. Und ich habe dann die ganzen Ausbildungen gemacht zum staatlich geprüften Skilehrer, Bergführer, Skiführer, Höhlenführer und habe so mein Geschäft gemacht, Skilehrer und Bergführer. Und über die Jahre, es ging dann auch sehr gut, gut angelaufen, Leute haben es genossen auch, wir auch. Dann ist ein Wunsch in mir entstanden, eine Vision nenne ich das. Ich habe den Leuten dauernd meine Berge gezeigt und wir haben viele von denen. Und das war ganz nett. Aber ein Wunsch entstand, ich will ihnen nicht nur die Berge zeigen, ich will ihnen von meinem Schöpfer erzählen. Und dieser Wunsch wurde immer stärker. Und so habe ich dann, das war 1988, an ein paar christliche Reiseveranstalter einen Brief geschrieben und haben ihnen geschrieben, was wir alles machen im Abenteuerclub. Klettern, Höhlen gehen, Canyoning, Raften, Mountainbiking, all das Zeug, was man also macht, Windsurfen. Machen wir alles mit den Leuten und ich habe auch einen, der ihnen von Jesus erzählen kann. Und ich habe 3 angeschrieben, ich bekam eine Antwort und der hat gesagt, wir sind nicht interessiert. Und ich dachte, ja, nutzt er nicht. Und dann ist 1988 etwas geschehen, der Dauernhof, wo ich jetzt bin, der Gründer und Leiter, Gernot Kunzelmann war sein Name, der war noch relativ jung, so wie ich jetzt. Und, und ist dann beim Paragleiten tödlich verunglückt. Paragleiten ist so Fallschirmspringen. Was machen sie bei uns viel. Und da ist er tödlich verunglückt dabei und ich kannte den kaum. Ich habe den nur mal gesehen, mal eine Predigt von ihm gehört, mehr nicht. Aber ich kannte einen Mitarbeiter und ich wusste, was sie am Tauernhof tun. Ich wusste, am Tauernhof gehen sie mit den Leuten in den Bergen, tun all die Dinge, die ich tue und sie erzählen ihnen von Jesus. Das war meine Vision. Und dann kam ein Mitarbeiter vom Tauernhof zu mir, ich weiß noch genau, wo das war. Sporthotel Reuer heißt es, ich habe einen Vortrag gemacht. Dann kam er zu mir und hat gesagt, Hans-Peter, wir bräuchten am Tauernhof einen Mann wie dich. Bergführer, Skilehrer, Höhlenführer und der auch Jesus nachfolgt. Werde ich nie vergessen. Das war wie ein Stich durchs Herz. Weil seit Jahren hatte ich eine Vision. Und die Vision war, Ich möchte Menschen in die Berge führen und ihnen von Jesus erzählen. Und das war genau die Anfrage, die ich da bekam. Ich habe gesagt, ja, ich werde beten drüber, aber das war Blödsinn. Ich wusste, ich kann nicht Nein sagen. Das ist ja die Vision, die ich seit Jahren habe. Und war dann nicht so einfach, das Alte zurückzulassen, aber ich bin heute sehr dankbar für dieses Erlebnis, weil Gott hat mir eine Vision ans Herz gelegt und ich habe mich darauf vorbereitet. Und Gott hat es auf seine Art und Weise auch umgesetzt. Und ich möchte dir sagen, wenn du keine Vision hast, dann sage Gott, Gott, ich möchte dich kennen. Und du hast mir den Heiligen Geist versprochen und du hast mir versprochen, eine Vision zu geben für mein Leben. Und darum komme ich zu dir. Und bitte vergiss nicht, dass wenn du nach dem Willen Gottes fragst, Gott dich in erster Linie leitet durch die Bibel, sein Wort. Zweitens durch deinen logischen Verstand. Drittens durch Ratschläge von gottesfürchtigen Brüdern und Schwestern. Viertens, indem du das tust, was du gerne tust. Der Wunsch ist auf deinem Herz. Fünftens, indem du Frieden bekommst über die Entscheidung, während du betest. Und sechstens, vertraue auch Gott, dass er zu dir redet, vielleicht in einem Traum oder einer Vision, so wie bei Paulus oder Josef. Noch zum Schluss zwei Missverständnisse, dann bin ich fertig. Und zwar ein Missverständnis, dem ich immer wieder begegne, wenn es um die Führung Gottes geht, ist, dass Christen Beispiele wie Abraham, Mose oder David nehmen und diese Charaktere als Norm nehmen für alle gläubigen Menschen. Das ist falsch. Denn einen Ruf wie Moses, Jeremia oder Ezekiel ist nicht die Norm. Es ist nicht normal, 1 bis 2 Millionen Menschen 40 Jahre lang durch die Wüste zu führen. Das ist völlig abnormal. Es ist nicht normal, wie der Ezekiel 390 Tage auf der linken Seite zu liegen und dann zur Abwechslung 40 Tage auf die rechte. Das ist versponnen, sowas. Das ist die absolute Ausnahme. Es ist auch nicht normal, mit 100 Jahren Vater zu werden wie der Abraham. Es stimmt, Gott ist dasselbe Gott wie damals und heute. Aber damals, zur Zeit Abrahams, Mose, haben 99% aller Gläubigen ein normales Leben gelebt. Mose war eine Ausnahme. Die anderen 2 Millionen, die hinter ihm gingen, die sind geboren worden, sind aufgewachsen, in der Wüste gezeltet, haben geheiratet, Kinder gezeugt und sind gestorben. So haben die meisten Menschen gelebt in der Bibel. Darum dürfen wir nicht den Fehler machen, aus einigen Persönlichkeiten eine Norm zu machen. Und das sehe ich immer wieder. Natürlich gibt es auch heute noch Ausnahmen. Wenn ich denke, der Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, der ist vor 2 Jahren gestorben, der war 50 Jahre lang, hat er seine Frau im Jahr nur 1 Monat gesehen. 50 Jahre lang war er jedes Jahr 11 Monate auf der Straße. Das ist nicht normal. Aber Gott hat ihn gebraucht. Für ihn war es richtig. Alle 4 Söhne, gottesfürchtige Leute, liebe Freunde von mir. Jackie Bullinger, die unter den Kriminellen in Hongkong arbeitet. Freunde, das würde ich nicht jedem raten. Das überleben die wenigsten. Für sie war es so. Meine geistlichen Eltern, Gottlieb und Margit, die 18 Jahre lang in Neuguinea waren, ein ganzer Stamm zu Jesus gefunden hat. Das ist eine Ausnahme, das ist nicht die Norm. Aber die Leute gibt es. Aber mach daraus keine Norm, denn sonst bist du verführt. Und ein letztes Missverständnis noch. Ich habe schon öfter gehört in Predigten, ich habe es, glaube ich, selber noch nie gesagt. Ich weiß nicht genau, ich hoffe nicht. Im Englisch sagt man, there is no plan B. Das nennt man Determinismus. Es gibt keinen Plan B. Gott hat nur einen Plan für dich und wenn du auf dem nicht bist, dann bist du nicht in seinem Willen. Das ist falsch. Es gibt Plan A, B, C und D in deinem Leben. Das kann ich dir ganz leicht beweisen. Ich sage es dir gleich. Die Führung Gottes ist nicht wie eine schmale Spur und wenn du mal davon abkommst, dann bist du halt weg vom Fenster. Nein, die Führung Gottes ist eher wie eine 7-spurige Autobahn. Die Richtung geht in die Richtung, Aber du kannst Fahrbahnen wechseln, du machst mal einen Boxenstopp, hast mal einen Unfall und gehst wieder weiter. Aber du gehst in die Richtung weiter. So führt Gott. Nicht ein Weg, ein Plan, eine Person. Zum Beispiel bei der Partnersuche. Ich habe die Analogie, ich bin schon 22 Jahre verheiratet. Ganz nett eigentlich, wird immer besser, ich würde es wieder tun. Aber, ehrlich gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, meine Frau ebenso, vielleicht einen anderen geheiratet zu haben, der Gott liebt, mit dem man gemeinsam durchs Leben geht. Warum nicht? Und meine Frau hat mir oft gesagt, wenn du stirbst, heirate ich gleich einen anderen. Ja sicher, warum nicht? Darum kann ich dir leicht beweisen, es gibt nicht den einen Partner. Ja, wer ist es dann? Wenn ich sterbe, dann heirate ich einen anderen. Wer war dann der Richtige, ich oder der andere? Seht ihr, es gibt eine generelle Richtung. Aber dieses Festmachen, Plan A, das finde ich in der Bibel überhaupt nicht und im Alltag auch nicht. Und abschließend noch ein letztes Wort, das echt das letzte. Und zwar, gib dich niemals dem Willen Gottes hin, sondern gib dich Gott hin. Als Abraham 76 Jahre alt war, sagte Gott zu Abraham, ich verspreche dir, du wirst so viele Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel, Sand am Meer. 76 Jahre war alt. 10 Jahre später, war ungefähr 86, hatte er noch keinen einzigen Sohn. Da hat er einen Fehler gemacht. Abraham hat sich dem Willen Gottes hingegeben und einen Sohn gezeugt, den Ismael. Er hat sich dem Willen Gottes verschrieben, aber nicht Gott. Er wollte den Willen Gottes erfüllen, mehr als mit Gott leben. Erst als er 100 war, bekam er den Sohn von Gott. Seht ihr, wichtig ist, nicht den Willen Gottes zu suchen, sondern Gott zu suchen. Wichtig ist, nicht auf deinen Glauben zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen. Einer meiner Lieblingsverse, Hebräer 12, schauet auf Jesus, dem Anfänger und Vollender eures Glaubens. Nicht auf deinen Glauben, nicht auf deine Berufung, nicht auf den Willen Gottes. Schau auf Gott. Und indem du mit ihm lebst, wirst du von ihm geführt. Das ist das eigentliche Geheimnis in der Führung Gottes. Ich bete noch zusammen, lieber Vater. Danke dir, dass du uns in deinem Wort, in dieser Welt, in der Schöpfung, im Nächsten, durch deinen Heiligen Geist klare Anweisungen gegeben hast. Vater, manchmal wünschten wir es noch viel klarer und einfacher. Aber Herr, ich befürchte, dass wir manchmal mehr an deinem Willen interessiert sind als an dir. Und da möchte ich um Vergebung bitten und Buße tun und umkehren zu dir, und von dir alles empfangen. So, Vater, lehre uns, dass wir dich suchen. Eine Sehnsucht entwickeln nach der Gemeinschaft mit dir. Und dass aus dieser Gemeinschaft heraus wir Führung erleben. Mal mehr, mal weniger spektakulär. Danke, Vater, auch, dass dieses Leben zu 95% aus Banalitäten besteht. Und wir dich deshalb in diese Banalitäten einladen dürfen. Denn Herr, wenn wir dich nicht in Banalitäten einladen, schließen wir dich 95% unseres Lebens aus. Und das wollen wir nicht. Komm hinein in unsere Familienmisere, in unsere Schulnoten, in unseren Streit mit dem Schulnachbarn, in unser kaputtes Auto, in all die Dinge, Herr. Da wollen wir dich haben und die Führung erleben, indem wir mit dir leben. Herr, lehre uns das. Danke, dass du uns aber auch Zeichen gibst ab und zu, auf die ein oder andere Weise, Hinweise, die uns helfen, auch konkret klarzukommen mit Situationen, konkret zu wissen, was dran ist. Auch dafür bete ich, Herr, und dafür sind wir dankbar. Schenke es uns, Herr, und schenk uns Augen, es auch erkennen zu können. Und die bekommen wir, indem wir mit dir leben. In dieser Abhängigkeit zu dir leben. Und erkennen, du bist uns näher als wir selbst. Danke, Herr, für diese Leute hier. Danke für den Wunsch, den Hunger nach dir und deinem Willen. Segne sie, Vater, und mach sie zum Segen für Tausende und Tausende Menschen. Das bete ich im Namen unseres lieben Herrn Jesus. Amen. Danke für die Aufmerksamkeit. War super.